Hallo Church, hey und ein spezielles Willkommen an Aarau, unsere Location in Aarau und unsere Microchurch in Luzern. Schön, dass ihr auch dabei seid im Gottesdienst. Und wir sind mit dieser Predigtserie «Willst du beten?», die kraftvolle Verbindung mit Gott. Und wir haben vor zwei Wochen gesehen, dass Gebet Kommunikation ist mit Gott. Gebet ist Kommunizieren mit Gott. Wir haben gesehen, wie wir in einer einfachen Art können beten, mit Gott reden, aber dann auch zuhören, was Gott sagen hat. Letzte Woche hat Pastor Ed darüber geredet, warum es wichtig ist, zu beten, warum es wichtig ist, zu fasten, was passiert, wenn wir beten und fasten, auch als Church. Und ich glaube, die Tatsache ist, dass viele von uns die Kraft vom Gebet noch nicht entdeckt haben in ihrem Glaubensleben. Viele von uns würden sagen, hey, mein Gebetsleben ist vielleicht langweilig oder nicht unbedingt grossartig, nicht unbedingt motivierend, sondern langweilig. Und darum, was wir machen in dieser Serie, ist, dass wir ein paar Hilfsmittel anschauen wollen, wie wir beten sollen. Sollen uns helfen, ein bisschen mehr Leben in unsere Gebetszeiten zu bringen. Und ich möchte mit dieser Frage in die Predigt einsteigen. Und zwar, warum tut Gott unsere Gebet erhören? Warum denkst du, dass Gott eine Antwort gibt auf deine Gebet? Ist es, weil du so ein guter Christ bist? Ist es, weil du so starke Worte, so gute Worte gebraucht hast im Gebet? Ist es, weil du heute im Gottesdienst bist? Weil du deine Sünden bekennt hast? Ich glaube nicht wirklich. Die Antwort zu dieser Frage ist vielleicht ein bisschen überraschend oder vielleicht sogar befreiend für einige von uns. Aber warum tut Gott unsere Gebete erhören? Gott erhört unsere Gebete nicht aufgrund von, wer wir sind oder was wir machen, sondern aufgrund von, wer er ist. Er tut unser Gebet nicht antworten, weil er denkt, du bist so ein guter Mensch, ah, du verdienst es, dass ich deine Gebete erhöre. Nein, Gott erhört unser Gebet aufgrund von seinem Charakter, aufgrund von dem, wo er ist, aufgrund von seiner Natur. Denk mal darüber nach, die meisten Gebete, die wir in der Bibel finden, die starten meistens, oder am Anfang vom Text in diesem Gebet, gibt es immer einen Teil, wo steht, wer Gott ist. Du, Gott, bist mein Retter. Du, Gott, bist mein Schild. Du, Herr, bist meine Burg. Was auch immer. Sie starten nicht mit «Ich bin der oder der und mein Leben ist ein Chaos und schaue all meine Probleme an, Gott, mach etwas, Gott». Nein. Das heisst, im Gebet gibt es entweder einen Fokus auf Gott oder einen Fokus auf uns und auf unsere Probleme. Ich glaube, es ist extrem wichtig, das haben wir auch vor zwei Wochen gesehen, es ist wichtig, ehrlich zu sein mit Gott. Ihm sagen, was in unseren Herzen ist. Aber der Fokus im Gebet soll auf ihn sein. Nicht unbedingt auf uns. Es soll auf wer er ist sein. In anderen Worten, der Fokus in unserem Gebet, individuell, aber auch gemeinsam als Church, soll auch auf seinen Namen sein. Auf das, was er sagt, dass er ist. Oder auf das, wo wir glauben, dass er ist. Wo Jesus seinen Jüngern gezeigt hat, wie man beten soll. Was hat er gemacht? Er hat ihnen ein Gebetsmuster gegeben, wo wir heute als das Vater uns erkennen. Und dort steht, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nicht mein Name, sondern dein Name, Gott. Es geht um Gottes Name. Gebet soll uns helfen, unsere Augen nicht auf unsere Challenges zu richten, sondern auf Gott, auf den, der bereit ist, fähig ist, Antworten, Lösungen, Durchbrüche zu bringen, dort, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Der Apostel Paulus beschreibt im Philipperbrief, was Jesus auch für eine Macht hat, im Philipper 2, 9-10. Da schreibt er, darum hat ihn Gott, also hat Jesus Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Das ist so stark, oder? Die Frage ist, ob wir das wirklich glauben. Weil wenn wir das glauben, dann wenn wir beten, dann beten wir in dem Namen. Im Namen von Jesus und automatisch dann in der Autorität, in der Macht, in der Kraft, die es in dem Namen gibt. In Gottes Namen. Das Fundament von unserem Gebet als Christen ist Gottes Autorität. Es ist nicht unsere Autorität. Wenn ich mal unser ältestes Kind, den Salome, sage, bitte kannst du den Levi, deinen Brüder, rufen. Dann geht sie zum Levi und sagt, Levi, komm. Und dann, manchmal kommt er, manchmal nicht. Und wenn er nicht kommt, dann kommt Salome und sagt, Papi, der Levi wird nicht kommen. Dann sage ich, Salome, sag am Levi, der Papi möchte, dass er kommt. Und was passiert, wenn sie das macht? Der Levi kommt. Sofort. Nicht immer, aber wir sind dran am Arbeiten. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir haben Gottes Autorität, dank dem, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Wir haben Zugang zu Kraft, zu Macht, auch oder vor allem im Gebet. Also wenn du betest, dann kannst du das in Gottes Namen machen, in der Autorität, in Jesu Namen machen. Und heute möchte ich etwas tiefer gehen in den Psalm 23. Das ist einer der Psalmen, den der König David geschrieben hat im Alten Testament. Und wenn du ein Notizbuch hast oder ein Nattel dabei hast, dann mach Notizen. Schreib dir ein paar Sachen auf, weil vielleicht kannst du dann diese Woche die Punkte ins Gebet reinnehmen und praktisch anwenden. Im Psalm 23 finden wir in versteckter Form 8 von diesen Namen, die im Alten Testament gebraucht werden, um Gott zu beschreiben. 8 Namen, die die Menschen damals verwendet haben, um Gott zu beschreiben. Man könnte auch sagen, das sind 8 Charakterzüge oder 8 Eigenschaften von Gott. Und diese Eigenschaften können wir auch im Gebet brauchen. Vielleicht mal alle 8, vielleicht mal nur eine von diesen Eigenschaften, vielleicht mal ein paar von denen. Aber wie wir gerade gesehen haben, Gott tut unser Gebet antworten, nicht aufgrund von wer wir sind, sondern aufgrund von seinem Charakter. Und darum müssen wir auch seinen Charakter kennenlernen. Können wir alle jetzt, egal ob du in einer Location bist oder online schaust, den Psalm, den ganzen Psalm 23 gemeinsam lesen? Oder wir probieren es zumindest zusammen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Und alle sagen Amen. Amen. Und die erste Eigenschaft, die wir in dem Psalm 23 finden, ist: Gott, du bist mein Hirte. Du bist mein Hirte. Der David sagt: Der Herr ist mein Hirte. Das ist nicht irgendein Hirte. Das ist einfach irgendjemand. Sondern er ist mein. Er ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Nicht allgemein, sondern persönlich. Keine Philosophie über Hirte, kein Prinzip über Hirte, kein Konzept, sondern nahbar. Er ist mein Hirte. Gebet soll persönlich sein, soll intim sein. Wir bauen eine Beziehung, eine kraftvolle Beziehung mit Gott. Und darum müssen wir vom Allgemeinen, Gott ist irgendwo da, zum Persönlichen gehen. Gott ist mein Hirte. Und wie gesagt, heute gehen wir ein bisschen tiefer in diesen Psalm. Und ich möchte jeweils auch den hebräischen Namen für alle von diesen 8 Eigenschaften von Gott geben, die wir in diesem Psalm finden. Der Herr ist mein Hirte, das heisst Yahweh Roi. Yahweh heisst ich bin der Ich Bin oder der Herr auf Hebräisch. Und Roi heisst wortwörtlich mein Hirte oder mein Pastor. Was es da steht, ist also: Der Herr ist mein Pastor. Gott, du bist mein Pastor. Ich als Pastor habe auch einen Pastor. Das ist der Ed. Und Ed hat auch Pastoren für ihn. Wir alle, ich glaube, jeder von uns, wenn du an Jesus glaubst, du brauchst einen Pastor, du brauchst einen Hirte. Du brauchst einen Ort, wo du kannst sagen, das ist mein Zuhause. Das ist der Ort, den ich Home nenne. Das ist der Ort, wo ich die Namen von ein paar Leuten kenne, wo sie auch meinen Namen wissen, wo sie wissen, wie ich heiße, wo sie sich freuen, wenn ich da bin. Wenn du Teil vom Christentum bist, wenn du Christ, wenn du an Jesus glaubst, ich glaube, du brauchst Pastoren, die dir seelische, die dir geistliche Nahrung geben. Wenn du ein paar Mal bei uns in der Church bist und noch nicht weißt, ob das deine Kirche sein soll, hey, nimm dir Zeit. Aber es muss zu einem Punkt kommen, wo du dich entscheidest. Wir brauchen nicht einfach online Pastoren. Wir schauen ein paar Predigten auf YouTube an, von verschiedenen Churches, von der ganzen Welt und denken, wow, wow, ich habe so viele Pastoren auf dieser ganzen Welt, so viele Hirten. Nein, du brauchst eine lokale Gemeinschaft, du brauchst eine lokale Kirche. Darum haben wir Next Steps auch in unseren Locations. Das ist eine Session, wo du mehr über unsere Church erfährst, wo dir hilft auch zu einer Entscheidung zu kommen, wo du kannst sagen, ja, ich möchte, dass Church Alive zum Beispiel mein Zuhause kann sein. Und sonst können wir dir auch empfehlen, was es sonst noch für Churches gibt in der Stadt, wo wir sind. Ich kann dir wirklich empfehlen, Next Steps, mach's, wenn du dir am Überlegen bist, ob Church Alive deine Church ist oder nicht. Oder ob du Fragen hast. Es ist gut, einen Pastor zu haben, einen Hirten, aber mehr als alles andere, unser Wunsch, unser Gebet, unsere Hoffnung ist, dass wir dich verbinden können, connecten mit dem ultimativen Hirte. Und das ist Jesus. Dass du kannst sagen, ja, das ist mein Zuhause, ja, das ist mein Pastor, aber der Herr ist mein Hirte. Weil früher oder später, jeder Pastor auf dieser Welt wird dich enttäuschen. Mit 100% Garantie. Und alle sagen Amen. Darum, obwohl wir überzeugt sind, dass wir in einer lokalen Church gepflanzt sind, jeder von uns ist verantwortlich für seine eigene persönliche Beziehung mit Gott. Du kannst nicht von das nicht von anderen Leuten bekommen, wo du nur von Gott persönlich kannst bekommen. Und umgekehrt auch. Ich glaube, wir machen unser Bestes als Church für die Nahrung zu sorgen, die du brauchst. Aber wir möchten vor allem, dass du Jesus kennenlernst. Der Herr ist mein Hirte. Wie kannst du das im Gebet anwenden? Du kannst sagen, Gott, danke, dass du mein Hirte bist. Gott, danke, dass du in deinem Wort sagst, dass du deine Schäfli kennst und dass deine Schäfli dich kennen. Ich kenne dich, Herr. Du bist mein Hirte. Danke, dass du mich führst, dass du mich leitest. Es geht weiter dann in dem Psalm, steht, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Weil du mein Hirte bist, nichts wird mir fehlen. Ich habe alles, was ich brauche. Das ist Teil von Gottes Gunst, vom Wohlwollen über uns. Wenn ich auf die letzten Jahre zurückschaue von meinem Leben, wir können als Familie sagen, es ist nicht immer einfach gewesen. Wir haben Seasons erlebt mit viel, mit wenig, aber wir sind immer gut durchgekommen und nichts hat uns jemals gefällt. Darum der zweite Name ist, der Herr ist mein Versorger. Das ist der zweite Punkt. Der Herr ist mein Versorger. Und der hebräische Name ist Yahweh Jireh. Das bedeutet, der Herr wird vorgesehen oder der Herr ist mein Versorger. So gut, oder? Die Welt erlebt gerade eine Zeit von finanzieller Instabilität, wo sich Leute fragen, gehen die Zinsen auf oder runter? Wann ist der Aktienmarkt wieder im grünen Bereich? Was ist mit dem Ölpreis und so weiter? Das sind alles extrem relevant, extrem praktische Fragen. Aber was der David da sagt, ist nicht, Bitcoin ist mein Versorger oder mein Chef ist mein Versorger, sondern du, Gott, du, Herr, bist mein Versorger. Viele von uns machen sich extrem viel Sorgen über die Zukunft, über Finanzen, über Geld. Werde ich genug haben? Was ist genug? Werde ich genug haben, wenn ich pensioniert bin? Und ich glaube, es ist extrem gut, sich damit zu beschäftigen, über Finanzen. Es ist super, ein Budget zu haben, finanziell frei leben. Aber wir können nie 100% finanziell sicher sein. Weil du weißt nie, was morgen wird passieren. Darum, wir brauchen Weisheit, aber wir dürfen auch vertrauen, dass Gott unser Versorger ist, dass Gott uns versorgt. Also wenn du betest, du kannst Gott danken, dass er dein Versorger ist. Der Herr weiß, was du brauchst und er weiß auch, wenn dass du was brauchst. Die dritte Eigenschaft ist, der Herr ist mein Friede. Der Herr ist mein Friede. Und zwar nicht Weltfriede, nicht irgendein Friede, nicht alle Probleme sind weg von meinem Leben, sondern mitten im Challenge, der Herr ist mein Friede. In Vers 2 steht, er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Wenn du selber nicht zur Ruhe kommst, dann wird Gott dafür schauen, dass du zur Ruhe kommst. Du bist mein Friede, Gott. Ein besserer Friede, als was auch immer uns die Welt kann verkaufen als Friede. Besser als Selbsthilfebücher, Medikamente oder was andere Leute uns geben können. Der Herr ist mein Friede. Der hebräische Name ist Yahweh Shalom. Und das bedeutet, der Herr ist Friede. Es ist nicht so, dass er Friede hat, sondern er ist Friede. Seine Natur, sein Charakter ist Frieden, das ist eine der Eigenschaften von ihm. Und wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann erleben wir auch, dann erfahren wir auch Gottes Frieden. Du kannst manchmal voller Sachen sein in deinem Kopf. Ich erlebe sie so, wenn ich Sachen habe, die mich mega beschäftigen. Und dann schaue ich gegen auf und sage, Gott, hilf mir. Gott, du bist mein Frieden. Gott, gib mir Frieden. Gib mir von deinem Frieden. Du bist Frieden und Frieden kommt. Frieden kommt. Das Problem ist, wir leben gestresst. Wir leben emotional, körperlich, psychisch gestresst. Es kann so viel in der Familie passieren oder am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in Beziehungen. Und dann gibt es auch Sachen, die nicht extern sind, sondern die intern in uns ablaufen. Weil wir keinen Frieden haben mit Gott, weil wir keinen Frieden haben mit uns selber. Und Gott sagt auch, Jesus sagt auch im Johannesevangelium, dass er uns seinen Frieden gibt. Und zwar einen Frieden, der uns die Welt nicht geben kann. Ein Frieden, der uns die Welt nicht geben kann. Und darum sollen wir auch keine Angst haben. Das ist das, was Jesus sagt. Das heisst, du kannst zmitzt im Alltag sein, zmitzt im Chaos, wenn alles drum herum laut ist und du weißt nicht, was du sollst machen. Du kannst beten, Gott, du bist mein Frieden. Du bist der, der mich zu einem Ort von Ruhe für meine Seele führt. Und das führt zum vierten Punkt. Der Herr heilt mich. Der Herr heilt mich. Physisch, emotional, geistlich, psychisch. Er ist unsere Heilung. Auf Hebräisch, Yahweh Rapha. Der Herr, der mich heilt oder der mich wiederherstellt. Im Vers 3, im ersten Teil von Vers 3 steht, er stärkt und erfrischt meine Seele. Das bedeutet, er heilt und er tut das wiederherstellen, was verloren gegangen ist oder was gestohlen worden ist. Was auch immer der Teufel gestohlen hat von deinem Leben, das möchte Gott wiederherstellen. Das heisst, zu dem Zustand zurückführen, was schon vom Anfang an hätte sollen sein. Darum, der Herr ist der, der mich heilt. Hey, wir glauben an körperliche Heilung als Church und wir beten auch jeden Sonntag für Wunder, für Durchbrüche im Thema Heilung, körperlich. Und wir haben auch über Jahre gesehen, wie Leute wirklich geheilt werden und sich Ärzte fragen, wie ist das noch zustande gekommen. Aber wir glauben auch, dass es Sachen gibt, die tief in uns drin sind. Sachen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Sachen, die wir als Gedankenmuster haben oder Festungen, die sich etabliert haben. Und das alles möchte Gott auch heilen und wiederherstellen. Wir starten bald wieder mit unseren Connect Groups im Februar. Und das ist auch eine super Möglichkeit, Heilung und Wiederherstellung zu erleben. Indem, dass wir mit anderen Leuten unterwegs sind. Dass wir, wenn wir mit anderen Leuten zusammenbeten, unser Leben aufmachen, unser Leben öffnen für andere. Aber eine von diesen Gruppen möchte ich auch speziell erwähnen und das ist unsere Freedom Connect Group. Freedom, das findet online statt in diesem Semester. Wenn es Sachen gibt in deinem Leben, wo du möchtest sehen, wie Gott sie wiederherstellt, wie Gott sie heilt, melde dich an für Freedom. Das kann ich wirklich empfehlen. Wir gehen systematisch durch verschiedene Themen durch und wir erleben Freiheit und Heilung. Jesus ist gestorben am Kreuz. Für unsere Rettung, ja, aber auch für unsere Heilung in diesem Leben. Und wenn du Fragen hast zu Freedom, geh zum Connection Point oder zu einem Leiter in der Location, wo du bist, kannst du uns aber auch via Webseite schreiben. Melde dich an und erlebe, wie Gott dich heilt und wiederherstellt. Der Herr heilt mich. Okay, wir haben jetzt schon 4 Namen angeschaut und wir haben nur noch 4 weitere. Wir sind fast so weit. Die 5. Eigenschaft ist, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Im zweiten Teil von dem Vers 3 steht, er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. So cool. Das heisst, es gibt einen richtigen Weg. Es gibt einen richtigen Weg für dich und Gott möchte uns zu dem Weg hinführen und uns auch auf dem Weg behalten. Und innerhalb von dem Weg möchte er uns leiten. Der hebräische Name ist Yahweh Tzidkenu. Das bedeutet, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Alle von uns machen Fehler. Wir machen schlechte Entscheidungen, bewusst, unbewusst. Es gibt Sünde in unserem Leben. Aber wenn wir an Jesus glauben, dann macht er uns gerecht. Dann macht er uns gerecht. Es gibt keine Wand zwischen uns und Gott. Unsere Sünden von gestern, von heute und von morgen sind schon gezahlt, sind dafür gezahlt worden. Am Kreuz. Amen. Wir sind gerecht vor Gott. einzig und allein dank unserem Glauben an Jesus. Und es bleibt nicht nur bei dem, sondern er führt uns auf einen Weg von Gerechtigkeit, auf den richtigen Weg, sodass du ein gerechtes, ein richtiges Leben kannst führen. Wie cool ist das? Also lass ihn dich in seine Gerechtigkeit führen, zu seiner Gerechtigkeit leiten, in seine Heiligkeit. Und das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung an einem Event oder in einem Gottesdienst, sondern das soll ein Weg sein. Das soll ein Weg sein auf unserem Leben. Dass wir das ganze Leben lang gehen mit Gott. Und immer wieder gute Entscheidungen treffen, aber auch korrigiert werden, sodass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Gott, danke, dass du meine Gerechtigkeit bist und dass du mich auf dem richtigen Weg möchtest führen. Der Herr ist meine Gerechtigkeit. Weiter im Vers 4 steht, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Ich liebe den Teil vom Psalm 23. Du, Herr, bist bei mir. Du, Herr, bist bei mir. Und das ist die sechste Eigenschaft. Der Herr ist bei mir. Yahweh Shammah auf Hebräisch. Das bedeutet, der Herr ist bei mir. Oder wortwörtlich, der Herr ist da. Der Herr ist da. Der Herr ist gegenwärtig. Er ist wie jemand, wie ein Freund, der dich nie verlässt. Wo du aber möchtest, dass er dich nie verlässt. Er ist ein Freund, der dich nie vergisst. Andere können dich verlassen, andere können dich enttäuschen oder sogar vergessen, aber nicht Gott. Gott ist immer da. Gott ist immer bei dir. Er ist immer an deiner Seite. Sogar dann, wenn du durch eine dunkle Zeit gehst, durch eine dunkle Zeit in deinem Leben gehst, wo du Sachen erlebst, wo du niemals gedacht hast, dass du würdest erleben. Auch wenn du sogar denkst, dass der Tod dich umgibt, wie der David hier sagt, wenn es Verlust gibt, wenn du Leute verlierst in deinem Leben, wenn du dich allein fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass niemand dich versteht, dass dich niemand sieht, wenn du Trost brauchst, dann kannst du beten, Gott, du bist bei mir. Gott, du bist da. Ich weiß, dass deine Gegenwart da ist. Und darum muss ich keine Angst haben. Weil ich weiß, dass du da bist. Ich muss mir keine Sorgen machen, weil du bist da. Du verlässt mich nicht. Du vergisst mich nicht, Gott. Gott ist nahe. Gott ist da. Er ist nicht irgendwo weit entfernt, wo wir ihn suchen müssen. Er ist da. In Vers 5 steht, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Das ist die siebte Eigenschaft. Der Herr ist mein Beschützer. Es gibt Sachen, die wir nur erleben, wenn wir vor unseren Feinden sind. Das, mit dem meine ich nicht Leute, die gegen dich sind, sondern Challenges, Krankheit, tragische Ereignisse, Herausforderungen. Das alles können ganz schwierige Zeiten sein. Aber genau dort deckt Gott einen Tisch. Zumindest in diesen Herausforderungen. Du kannst ein Rindsfilet essen oder ein Tofu-Plätzchen von mir aus. Vor deinen Feinden. Du kannst mit Gott am Tisch sitzen und essen und deine Feinde in die Augen schauen und nichts wird dir passieren. Warum? Weil Gott Yahweh Nissi ist. Das heisst, das ist der hebräische Name, das heisst, der Herr ist mein Feldzeichen. Oder der Herr ist mein Banner. Ein Banner vom Sieg. Vom Sieg in einer Schlacht. Er geht vor uns mit dem Siegesbanner und er deklariert, er spricht aus, dass wir schon Sieger sind. Dass du den Sieg schon hast. Er kämpft für uns. Also zumindest im Kampf kannst du vertrauen. Kannst du Gott loben, kannst du Gott preisen, kannst du zu ihm beten, kannst du ihm danken, dass er einen Tisch für dich vorbereitet hat. Danke, dass du nicht nur an meiner Seite bist, sondern dass du mir auch den Sieg gegeben hast. Dass du mit dem Sieg vor mir gehst. Danke, dass ich an deinem Tisch alles darf erleben, was ich brauche. Danke Gott für den Sieg. Und wir kommen zum letzten Punkt heute. Und das finden wir im zweiten Teil vom Vers 5. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Gott gibt dir eine Salbung. Du bist gesalbt. Gott gibt dir eine übernatürliche Fähigkeit, wenn du an Jesus glaubst. Die Hand von Gott ist auf deinem Leben. Gottes Gunst ist auf deinem Leben. Du bist gesalbt. Und du hast mehr als genug. Du hast mehr als genug. Dein Becher überfließt. Die achte Eigenschaft ist der Herr, der mich heiligt. Yahweh Mekadesh. Er macht uns heilig. Das ist jetzt nicht so, dass es nur der heilige Ueli gibt und die heilige Martha. Nein, das ist für alle Christen. Wenn du an Jesus glaubst, an den heiligen Sohn von Gott, an den perfekten Sohn, Gott macht dich heilig. Nicht, weil du so ein super Christ bist, nicht, weil du weiss nicht, was gemacht hast, sondern weil du an Jesus glaubst. Was heisst das? Er wählt dich aus. Er wählt dich aus. Er nimmt dich und er beruft dich. Du bist berufen. Und Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, um deine Berufung zum Ende zu bringen. Um das zu machen, wo Gott dich berufen hat. Um das zu machen, was du in diesem Leben sollst machen. Es gibt eine allgemeine Berufung für alle Christen. Wir sollen Gottes Haus bauen. Wir sollen Jünger machen, Leute zu Jesus führen. Dann gibt es aber eine spezifische Berufung für dein Leben. Und die sollen wir auch entdecken. Du bist gesalbt. Du bist gesalbt und Gott macht dich heilig. Du kannst für dich selber beten, Gott, danke, dass du mich gesalbt hast. Danke, dass du mich heilig gemacht hast, dass du mir mehr als genug gibst, um das zu machen, was ich machen soll. Danke für deine Berufung in meinem Leben. Und ich möchte mit dem letzten Vers vom Psalm 23 die Predigt zum Ende bringen. Im Vers 6 steht, da sagte David, deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Gott erhört unser Gebet nicht, weil wir so perfekte Leute sind, sondern aufgrund von dem, wer er ist, aufgrund von seiner Natur, aufgrund von seinem Charakter, aufgrund von seinen Eigenschaften. Und Gott ist gut, Gott ist gnädig, seine Güte, seine Gnade sollen uns jeden Tag begleiten, alle Tage von unserem Leben. Wo immer wir sind, wo immer wir hingehen, wie es uns immer geht im Moment. Ob wir die 8 Namen auf Hebräisch können aussprechen oder nicht. Egal, ob wir uns nicht daran erinnern, was der erste Name war. Heute, seine Gunst liegt auf uns. Und unsere Reaktion auf das soll sein, ich will in diesem Haus bleiben. Ich möchte in seinem Haus bleiben. Alle Tage von meinem Leben. Für immer und ewig. In seiner Gegenwart. Für immer. Wie bauen wir die kraftvolle Verbindung mit Gott? Das ist durch Gebet. Es ist durch das, dass wir seine Gegenwart suchen. Auch sicher als Individuen. Es gibt einen persönlichen Teil, aber auch gemeinsam als Church. Wenn du kannst, über die nächsten paar Wochen, nimm den Psalm 23, du kannst es durchlesen und du kannst auch den Text vom Psalm brauchen als Hilfe für dein Gebet. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als Gottes Wort zu brauchen, als Basis für unser Gebetsleben. Können wir alle aufstehen, wenn du in einer Location bist? Ich würde sehr gerne für uns alle beten zum Schluss dieser Predigt. Vater im Himmel, danke, dass du möchtest, dass wir eine persönliche Beziehung mit dir haben. Vater, danke, dass wir Zugang haben, freien Zugang haben zu dir, dank dem, was dein Sohn Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Und Vater, danke, dass du unser Hirte bist. Du, Herr, bist unser Hirte. Du leitest uns. Du führst uns zu den Orten, wo wir sein sollen. Vater, du bist unser Versorger. Wir sollen uns keine Sorgen machen, weil du versorgst. Du bist unser Frieden. Denn wenn wir denken, dass es keinen Frieden gibt auf dieser Welt, wir dürfen Frieden erleben in der Gegenwart von deinem Sohn Jesus. Du heilst uns. Du heilst uns körperlich, innerlich, emotional. Wir dürfen Wunder erleben, auch in diesem Leben. Du bist unsere Gerechtigkeit und du leitest uns zu dem Weg, der richtig ist. Und du behaltest uns. Du korrigierst uns, sodass wir nicht abdriften von dem Weg. Danke, Herr, dass du immer da bist. Dass du immer an der Seite bist. Dass du uns nie verlässt. Dass du uns nie vergisst. Sondern dass du immer dort bist, wo wir sind. Und danke, dass du ein Banner vom Sieg hast. dass wir dürfen einfach führen gehen, vorwärts gehen im Wissen, dass du den Sieg schon errungen hast, dank dem, was dein Sohn Jesus am Kreuz hat, gemacht hat. Und du machst uns heilig. Du salbst uns. Du berufst uns für deine Pläne. Danke, Herr, dass du jeden von uns führst, leitest als einen guten Hirte. In deinem Namen beten wir. Amen.